Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zur letzten Corona-Ausgabe der, nee, ist gar nicht, oder? Ist das noch eine Corona-Ausgabe der Flaschen, die wir hier machen, Christoph?
Ja, eigentlich schon, ne?
Eigentlich schon noch, ja, okay. Herzlich willkommen zur letzten Corona-Ausgabe der Flaschen, Christoph Raffelt.
Oh, klein.
Sehr schön. So, ich habe so ein bisschen hat mich das auch gestresst, alle zwei Wochen hier so zu trinken. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich
nicht so. Frag mich mal, ich musste die alle vorbereiten.
Ja, stimmt, das ist irgendwie, das machen wir nicht nochmal. Also, was machen wir denn in der zweiten Welle? Müssen wir uns auch noch irgendwas Schönes überlegen?
Ja, aber die Politik hat ja auch noch keinen Plan, was sie in der zweiten Welle macht, haben wir halt auch noch keinen Plan, was wir in der zweiten Welle machen.
Wir fahren auf Sicht.
Wir trinken nur noch Schaumwein.
Wir saufen auf Sicht. Genau, Schaumwein. Genau, die zweite Welle wettern wir mit Schaumwein ab, was ja auch ganz schön ist.
Die zweite Welle perlt.
Das ist ein bisschen teuer dann vielleicht auch, weil.
Wir nehmen nur Prosecco. Secco, Prosecco und,
Proseccio.
Ja, Proseccio und.
Nee, aber wenn, also genau. Ich meine, ich denke ja dann oft so, also angenommen, also, gibt es eigentlich irgendjemand, der daran zweifelt, dass wir eine zweite Infektionswelle bekommen? Ich weiß es gar nicht. Also so auch in der Fachwelt. Also Politiker ist egal. Also die erzählen nur, was sie glauben, was Stimmen bringt. Aber so in der Fachwelt, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nicht, dass da jemand dran zweifelt, dass die kommt. Die Frage ist halt, wie umfangreich die sein wird.
Na, also ich denke ja eher, wie lang. Also weißt du, wenn es dann so schön im September, irgendwann so Mitte September losgeht, wenn der Letzte aus dem Urlaub zurückgekommen ist, und dann bis März oder so? Oder April?
Tja.
Lass uns trinken!
Fangen wir an. Bevor irgendwelche Fragen aufkommen, wir fangen an mit Müller-Thurgau Fumé Trocken. Müller-Thurgau 2018. Fumé
Trocken. Nee, das ist Grauburgunder.
Vom Schloss Schönberg.
Müller-Thurgau Fumé.
Von der Hessischen Bergstraße. Genau. Müller-Thurgau Fumé. Warum Fumé? Kann man direkt riechen, ne? Also wenn man die Nase ins Glas hält, genau. Es wurde getoastet. Und letztlich kommt dieser Begriff halt daher, dass es ja in an der Loire eben Puy-Fumé gibt.
Ah.
Also neben Sancerre sozusagen, in diesem gleichen Bereich ja Puy-Fumé bekannt ist für seine Sauvignon Blancs. Und dann kam irgendwann Robert Mondavi in den 60er Jahren aus den USA rüber und wollte mal gucken, wie hier so Weinbau gemacht wird. Und dann hat er sich sozusagen in diesen Puy-Fumé verliebt als
Moment,
Stil.
Moment.
Ja.
Ich dachte, Weinbau wird überall gleich gemacht.
Was?
Ja, also.
Ja, aber die USA hatten ja lange keine Weinbautradition mehr. Also die hatten ja im 19. Jahrhundert angefangen. Und dann gab es aber ja die, dann durften die ja keine Weine mehr her, also überhaupt keinen Alkohol mehr herstellen in der Prohibitionszeit. Und nach der Prohibitionszeit waren halt fast alle Weingüter mehr oder weniger pleite oder kaputt und da ist einfach nicht viel passiert. Mhm. Und tatsächlich gehörte aber Robert Mondavi oder die Mondavi-Familie überhaupt erstmal, gehörte eben zu denen, die dann praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder angefangen haben, sich mit dem Thema ernsthafter zu beschäftigen. Und dann ist Mondavi halt nach Europa rüber und hat geguckt, was da so passiert, weil in den USA konnte halt kaum noch jemand auf einem, ich sag mal, moderneren Stand Wein machen. Mhm. Und witzigerweise war dann aber ja in den 60er Jahren in Europa. Also die wussten schon noch, wie man Wein macht, aber die waren ja auch total hinterher damals. Ja, ne? Da kam halt diese ganze Welle mit den Chemikalien im Weinberg, dann wurden halt die Erträge erhöht und so weiter und so fort. Also kennt man ja, ne? Ja. Also bis in die tiefdunkle Zeit in die 80er Jahre hinein wurde das ja immer schlimmer in Europa.
Wie rot.
ja, genau. Und der ist dann eben vor allem durch Frankreich gereist, weil europäischer Weinbau. Also alles, was berühmt war, war ja Frankreich. Also es gab ja sonst kaum irgendwo nennenswerten tatsächlich nennenswerten Weinbau. Also wenn man Weinbücher aus dieser Zeit liest, dann geht's immer nur um Frankreich. Ja. Und vielleicht mal um ein paar süße Rieslinge aus Deutschland und so zwei, drei Weingüter vielleicht aus Spanien und auch nicht viel mehr aus Italien.
Es gab keinen nennenswerten Weinbau, heißt aber, es gab schon viel Weinbau, aber der war überhaupt nicht mehr der Rede wert.
Der hatte keinen Ruf mehr. Ne? Also das, was im 19. Jahrhundert noch völlig anders war, in Deutschland jetzt vor allen Dingen, Deutschland war ja im 19. Jahrhundert waren die Weine ja teurer als die aus Frankreich eigentlich. Das ist dann halt abgerauscht im 20. Jahrhundert komplett erstmal. Ne? Robert Mondavi ist auch ins Loire-Gebiet, fand diese Puy-Fumés toll, die eben diesen, also bei Puy-Fumé kommt ja dieses Fumé, also dieses Rauchige kommt tatsächlich eigentlich vom Gestein vor allen Dingen. Also von diesen Feuersteineinschlüssen bekommen die Weine schon ein bisschen was Rauchiges. Und das kannst du dann natürlich ein bisschen durch Holzfassausbau noch ein bisschen untermalen. Und Mondavi hatte jetzt natürlich zu Hause in Kalifornien, hatte der jetzt nicht unbedingt Quarzitböden oder Feuersteinböden. Und der hat dann eben sozusagen die Fässer so ein bisschen rauchiger gemacht und hat dann seinen ersten Erfolgswein, hat er halt auch Fumé genannt.
Aha.
Daher kommt das eigentlich zum bisschen, hat sich das so durchgesetzt. Ne? Und jetzt haben wir halt Müller-Thurgau-Fumé heute.
Ist eigentlich erstaunlich, dass man das darf, ohne dass Frankreich sofort irgendwie einen auf ihr Kulturerbe und so weiter macht, oder?
Ja, das kann schon sein, dass sie das auch versucht haben. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel, weil für mich selber ja auch so ein Begriff ist, der...
Ja, stimmt.
Ja, der ja auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat oder so. Ja, jedenfalls...
Ich finde den relativ dezent in der Nase. Also nach dem ersten Aufmachen, ich habe den vor, weiß ich gar nicht, 5 Stunden oder so aufgemacht, weil du sagtest, man soll die ruhig vorher aufmachen. Da habe ich gedacht so, au, das ist aber ein bisschen extrem. Das Extreme ist jetzt aber wirklich angenehm verschwunden.
Finde ich auch, ne? Das ist am Anfang ist es wirklich, wirkt es ein bisschen getoasteter.
Ja, am Anfang wirkt es billig, tatsächlich. Ich habe gedacht, da hat er aber schlechte Auswahl getroffen. Ist halt so ein bisschen so wie bei Rossmann unten
im Regal.
Gibt's bei Rossmann eigentlich noch Wein?
Ich war schon unglaublich lang nicht mehr bei Rossmann. Also die hatten ja mal einen ganz guten Berater. Die hatten tatsächlich mal ganz gute, also vernünftige Weine, sagen wir mal so. Eine Zeit lang. Aber das ist jetzt auch schon, also dass ich das wusste, das ist jetzt auch schon irgendwie 8 Jahre her oder 10, irgendwie so. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, so lange war ich auch nicht mehr in einem Rossmann.
Ja, klar, das ist für euch Hamburger ist das nicht gut genug, ne, in Rossmann zu gehen.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Ja. Kann ich aber auch verstehen. Also ich
wir haben ja eine Butni, ne? Wir haben ja Butni.
Genau, ihr habt eine Butni. Haben wir ja auch, aber nur im Prenzlauer Berg, wo die feinen Leute wohnen.
Ah, okay. Echt jetzt?
Es gibt im Prenzlauer Berg gibt's einen Butni. Naja, das ist auch irgendwie, hat das auch für ziemlich Aufruhr gesorgt. Mehrere Artikel in lokalen Zeitungen, der Rundfunk hat darüber berichtet und so. Also alle waren völlig hingerissen. Endlich ein Butni.
Ja, also mal ganz kurz zum Wein und gleich auch noch ein bisschen was zum Weingut, weil Schloss Stömberg dürfte den meisten ja noch vergleichsweise unbekannt sein. Ist ja auch ein Weingut, das es in dieser Form erst seit 2016 gibt.
Ah.
Und
da habe ich auch noch nie von gehört, aber das heißt ja immer nichts. Ne?
Es ist halt im Prinzip entstanden mit dem Sekthausstreit, also mit dem besser bekannt als Griesel, also Nico Brandner und Griesel. Und damals hat ja die Familie Streit dieses Sekthausstreit gegründet, weil in Bensheim an der Hessischen Bergstraße die ehemaligen Staatsweingüter veräußert wurden.
Mhm.
Habe ich damals schon mal über Griesel erzählt. Ja. Ich schneide das nochmal kurz an. Einfach, es gab verschiedene Nutzungskonzepte und Streits waren die einzigen, die gesagt haben, wir machen da wieder ein Weingut raus. Die anderen wollten halt irgendwelche, keine Ahnung, Wohnungen da reinbauen in diesen ganzen Komplex und so. Und die haben gesagt, nee, wir machen ein Weingut raus. Und dann haben die ja das Sekthaus gegründet. Und parallel dazu oder ein bisschen später haben die eben sozusagen die Tradition des Schlosses Schönberg aus Bensheim-Schönberg, also es gibt dieses Schloss auch, aber das hat nur nominell, sozusagen namentlich was mit dem Weingut zu tun. Aber sie haben sozusagen die Tradition wieder aufgegriffen und gesagt, wir machen jetzt unter Schloss Schönberg dann eben auch tatsächlich Stillweine.
Ja.
Ne? Und ähnlich wie sie das gemacht haben bei Nico Brandner, der praktisch frisch von der Schule kam, haben sie es mit Rabea Trautmann gemacht, die vorher zwar schon auch eine Lehre gemacht hat und eben auch schon in einem Weingut, ich glaube in Baden, beschäftigt war, aber eben auch eigentlich noch total jung war, haben sie gesagt, wir geben dir sozusagen die Gelegenheit, eben dieses Weingut aufzubauen. Mhm. Und da sie halt sehr fit ist im Außenbetrieb, macht sie halt sozusagen die Weinberge für beide, für Schloss Schönberg und für Wiesel, ne, mit ihrem Team.
Ja. So.
Genau. Das heißt, im Prinzip ist das erst 2016 entstanden, das ganze Weingut. Und die haben zuerst mit sozusagen bei Griesel gehockt und jetzt 2019 sind sie umgezogen. Und haben jetzt so ihr eigenes Weingut. Das ist so ganz, ganz knapp irgendwie so die Geschichte. Und bei Rabea ist es witzig, dass also der Nico kommt ja auch überhaupt nicht aus einer Weinbaufamilie und sie halt auch nicht. Die kommt aus Ostwestfalen und ist dann irgendwann
Bierbrauer.
Ja. Ja, eigentlich, ne? Genau. Hat halt vorher auch was anderes gemacht. Landschaftsarchitektur, ah, genau. Ja. Und ist dann irgendwann sozusagen Richtung Wein gegangen erst.
Richtung Wein gegangen im Sinne von, ist dann nach Geisenheim und hat da studiert oder ist zum Winzer und gesagt, bring mir den Scheiß mal bei, Baby?
Ja, ich glaube eher das, tatsächlich. Okay. Mhm. Ja, genau. Also die hat die Lehre im Weingut Engelhof gemacht in Baden, im Südbadischen. Und ist dann da auch geblieben, genau. Und dann gab es irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie das dann war, also das, ob es den Aufruf gab, also eine Ausschreibung für Schloss Schönberg oder durch Kontakte, jedenfalls hatte sie dann irgendwie mitbekommen, dass da halt jemand gesucht wird. Und ich finde es schon unglaublich von diesen Streits, weil die haben sozusagen beide Weingüter eben jungen Weinmachern anvertraut, die noch niemand kannte und die auch vergleichsweise noch wenig Erfahrung hatten. Mhm. Und
vielleicht hatten sie wenig zu verlieren?
Nur, ich glaube, die haben da schon ganz schön viel Geld reingesteckt. Also okay. Ich meine, diese ganze Anlage da, Griesel, ist schon
da. Okay, schon, stimmt, aber das war ja, das war aber dann ja auch wirklich so ein Moonshot irgendwie, ne? Also viel Geld reingesteckt, mal geguckt und geilsten Sekt aller Zeiten gemacht.
Ja, eben, das ist schon krass, ne?
Ja.
Und ich finde, so wie der Nico halt sehr, sehr schnell diesen Griesel-Stil geprägt hat, macht sie das halt mit den Weinen hier und vor allen Dingen eben mit ihrem Einsatz, mit ihrem Holzeinsatz.
Was ich ja ganz witzig finde, ist, die Etiketten sehen seltsam aus. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das soll, was vielleicht auch daran liegt, dass ich überhaupt kein Mensch also ich bin kein optischer Mensch. Sieht man mir ja auch an. Also das, ich verstehe das Etikett nicht so richtig. Tut das so, als wäre es alt, obwohl es neu ist? Also
ja, so ein bisschen. Ich würde sagen, ich weiß auch nicht warum, aber es hat mich irgendwie an Tim und Struppi erinnert, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Schönberg-Schrift, die irgendwo
ist echt passend.
Da auftaucht. Ich habe nicht nachgeguckt oder sowas, ja. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich die Etiketten gesehen habe. Ja,
ich finde es in jedem Fall gewagt, weil ich glaube, nach so einem Etikett greifst du nicht so schnell, wenn das im Laden steht, wenn da die ganzen poppigen, modernen Dinger daneben stehen, oder?
Ja, wobei ich halt auch nicht ganz genau weiß, was sozusagen die Zielgruppe des Weinguts ist. Die Hessische Bergstraße ist ja ein super kleines Weinbaugebiet, die haben ja nur 460 Hektar oder so. Und es ist dort so, dass ich glaube 99% aller Weine ja dort vor Ort verkauft werden. Und zwar an die Klientel so aus Frankfurt, Darmstadt.
Ne? Ah, okay, die fahren dann dahin, laden sich den SUV hinten voll, damit der wenigstens einmal im Jahr tatsächlich einen Nutzen hat, dieser
Wagen. Ja, genau.
Okay.
Also einmal großer Einkauf bei Aldi und dann... Und dann an die Hessische Bergstraße. Tatsächlich ist halt das ist auch ein Problem sozusagen für die Hessische Bergstraße, weil die Winzer, die dort Weine machen, die müssen sich halt überhaupt nicht anstrengen, weil die halt ihre ganzen Weine komplett vor Ort verkaufen. Ja. Und deswegen wird man auch von der Hessischen Bergstraße eben nur sehr wenige andere interessante Weine finden.
Man
außer
muss,
Griesel und Schönberg tatsächlich.
Man muss also dahin fahren. Ich, mit dem Wohnmobil und 14 Tage sich da durch die Weingüter trinken sozusagen, wenn man wissen will, was es da gibt.
Bitte?
Ich sagte, man muss also dahin fahren, vorzugsweise mit dem Wohnmobil und sich 14 Tage durch die Weingüter trinken, um rauszufinden, was es da alles gibt.
Ja, das könnte man machen tatsächlich. Aber ob das jetzt irgendwie wirklich viel Spaß macht, weiß ich halt nicht.
Warum?
Naja, weil das halt, also weil ich halt von Leuten weiß, die da wohnen, leben, arbeiten, dass es da halt wenig interessante Weine gibt.
Okay. Ich dachte schon, also du hättest jetzt irgendwie so eine komische, wärst zu irgendeiner komischen Psychosekte gegangen, die sagen, nein, mit dem Wohnmobil durch eine Weinbauregion zu fahren und zu trinken, macht keinen Spaß. Das ist
ja, das Teufel. So grundsätzlich schon, aber es ist, okay. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also das wäre schon ganz gut.
Alles klar. Okay.
Ja. Genau. So, und jetzt haben die halt auch tatsächlich 24 Hektar insgesamt. Das ist auch gar nicht so wenig. Und davon haben die irgendwie 7, aus denen sie selber Wein machen. Und dann gehen auch mal 7 an Griesel, weil Griesel halt einfach schon der bekanntere Name ist. Und die halt eben mehr gebrauchen können. Und dann wird der Rest halt auch noch als Fassware verkauft sozusagen. Genau. Das so ganz kurz sozusagen zum Weingut. Ich finde die in der Ecke super spannend. Als ich das erste Mal da war, dachte ich, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Elsass.
Mhm.
Und tatsächlich haben die halt auch eine total interessante Bodensubstanz. So, also sehr viel Granit vor allen Dingen. Das hier ist auch vom Granit. Und die Weinlage heißt Zwingenberger Steingeröll. Ja, ist schon besser manchmal, wenn man einfach Müller-Thurgau Fumé draufschreibt.
Stimmt, ja, weil das andere klingt so ein bisschen faschistoid, finde ich. Also sehr deutsch, so Stackenblochen, Zwingenberger Steingeröll, gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, die Heuschnupfenzeit hat jetzt bei mir wieder so richtig heftig angefangen, das heißt, ich nehme auch wieder Medikamente und Spray und so. Das könnte sein, dass es daran liegt, dass ich nicht so viel rieche. Vielleicht habe ich auch eine Covid-19-Erkrankung, aber ein bisschen rieche ich. Aber ich finde das, ich rieche nichts. Was würde ich da riechen? Also ich rieche schon was, aber das ist so, das verpufft so in meiner Nase. Oder ist das vielleicht der Trick bei diesem Wein?
Ja, nö, ich finde schon, dass er nach was riecht. Aber es ist, also ich finde, er riecht so leicht cremig. Er hat recht viele zitrische Noten. Also es geht schon von der Zitrone so ein bisschen über vielleicht sogar Kumquat hin zu Grapefruit. Dann finde ich, hat er ein bisschen was von, also es ist eine ganz leichte Ananasnote, was mit Sicherheit mit dem Holz auch zu tun hat.
Die kriege ich nicht mehr mit. Zitrisch kriege ich noch mit. Also cremig, zitrisch kriege ich mit. Ananas kommt nicht mehr bei mir mit.
Und dann hat er, einfach noch so ein bisschen auch, einfach ein bisschen Steinobst. Mhm. So also ein bisschen, also ich würde sagen, so Mirabelle, Richtung Mirabelle. Reife Mirabelle, gelbe Pflaume, so die Ecke, ne?
Na, und vor allen Dingen, dafür hat er bei mir, also die Ananas hat er aber sowas von im Mund. Nimm mal einen großen Schluck. Also.
So, und dann, genau.
Wein Hawaii ist das.
Genau, und warum habe ich das ausgesucht? Überhaupt? Trotz der Etiketten sozusagen. Nee, ich finde die Etiketten ja schon auch witzig.
Einfach. Ja, also auf irgendeinem Fall, ja.
Ich habe halt, als ich bei Griesel war, das erste Mal die Weine schon probiert und fand die schön und ich bin ja überhaupt kein Freund jetzt so unbedingt von Müller-Thurgau und Grauburgunder, ja. Beides wird halt nur sehr selten wirklich so ausgebaut, dass ich Lust habe, das zu trinken.
Grauburgunder und erzeugt bei mir halt immer sofort dieses, ich sitze in einer billigen Kneipe, in der es halt auch Bauernfrühstück gibt und da gibt's unterkühlten Pinot Grigio in diesen komischen Kneipengläsern, wo du auch eigentlich gar keinen Wein draus trinken willst. Und sobald er ein bisschen wärmer geworden ist, hättest du lieber ein Bier gehabt. So das. Was ich aber glaube, womit ich dem Grauburgunder wirklich Unrecht tue. Also, aber
ich glaube ich nicht, weil Grauburgunder wird ja im Allgemeinen tatsächlich auch auf diese Weise konsumiert, ja. Also also wenn die Leute jetzt hier kein Hugo oder sowas trinken, dann trinken die hier eigentlich Grauburgunder. Ne?
Ja.
In München ist es ja dann der Lugana und in Mittel- bis Norddeutschland ist es dann im Wesentlichen Grauburgunder. Egal, ne? Das ist so wie prima Weißwein. Man kommt halt, ne? Ja, also wenn die Leute das noch hinkriegen, dann sagen sie, ich hätte gerne ein Glas Grauburgunder. Ja? Also tendenziell ist das so. Das heißt, es ist ein vergleichsweise neutraler Wein, der eine gewisse Würze hat, nicht zu viel Säure hat. Irgendwie so meistens so eine dumpfe Frucht irgendwie und vergleichsweise hohen Alkoholgehalt und damit sind dann ganz viele Menschen ja schon zufrieden. Und deswegen wird auch nur selten mehr aus Grauburgunder gemacht. Also es gibt natürlich Leute, die auch guten Grauburgunder machen, ja. Aber es ist halt vergleichsweise, ja, ist vergleichsweise selten der Fall einfach. Und wir haben einfach viel bessere, interessantere Rebsorten auch im Allgemeinen, finde ich, ja. Aber man kann halt aus Grauburgunder auch was anderes machen. Und bei Müller-Thurgau ist es ja ähnlich. Also ich meine, Müller-Thurgau ist nun mal eine Sorte, die ja darauf getrimmt wurde oder sagen wir mal, eigentlich auch dazu entwickelt wurde, dass sie im Weinberg relativ unanfällig ist, recht hohe Erträge liefert und irgendwas Unkompliziertes, Frisches, Spritziges und auch sehr Fruchtiges bei nicht zu viel Säure liefert. Deswegen ist diese Rebsorte ja dann auch wahnsinnig erfolgreich geworden in Deutschland, so ab diesen 70er Jahren eben. Ne? Mhm. Und hat ja überall, vor allen Dingen an der Mosel auch wirklich die Rieslinge verdrängt, ja. Konntest du halt irgendwie dreimal so viel ernten und es schmeckte irgendwie immer noch und dann hast du halt den Rest hast du halt im Keller gemacht, ne? Und dann, ja, gut, genau, dann ja. War der Ruf ruiniert natürlich. Gibt auch von dieser Rebsorte eben wirklich auch nur sehr wenige interessante Weine. Aber man, also Siazis hat halt jetzt ganz anders interpretiert und das finde ich schon ganz cool, weil ich, also ihr Fable ist halt Holzeinsatz, das merken wir gleich noch beim Grauburgunder. Und das finde ich hier halt super schön gelöst. Also
ja, ich finde den sehr lecker. Ich finde gerade diese Diskrepanz zwischen Ananassaft und Tannin, ja, finde ich sehr spannend.
Ja, dieser leichte,
genau, das hast
dieser
du leichte sonst,
Pelz, dieser leichte
Gerbstoff. Ja, genau, das hast du sonst, hast du das im Rotwein ist das ja relativ normal, dass du irgendwie was Süßes hast. Ja. Und Tannin, aber im Weißwein finde ich, da kenne ich das halt so nicht. Und ich finde das eine ganz witzige Kombination.
Ja.
Ich bin noch mal gespannt, wie der sich noch entwickelt. Weil ordentlich Tannin drin, dann entwickelt er sich noch. Also dann hat, ja. Dann kann er dich noch überraschen zwei Tage später, sagen wir mal.
Im Chat heißt es Eisbonbon, aber das finde ich überhaupt nicht. Das ist gar nicht. Da ist null Eisbonbon drin.
Nee. Finde ich auch nicht.
Also Eisbonbon ist ja immer irgendwie aggressiv und verdrängt so alles andere drumherum. Ja.
Ja.
Das ist auch nicht irgendwie kühl vergoren oder so. Ne? Das ist einfach, wie hat es jetzt gemacht? Also zum einen ist natürlich wahrscheinlich ein Viertel dessen, was man sonst vom Müller-Thurgau hier aus dem Weinberg rausholen kann. Das heißt, das ist schon ertragsreduziert im Weinberg, ne, schon früh rausgeschnitten. Und dann eben, wie man das auch bei heutzutage bei Chardonnay oder so guten Chardonnay macht, wenn es das Jahr zulässt, Ganztraubenpressung, was einfach nochmal eine etwas andere Substanz in den Wein bringt und dann eben spontan vergoren in Tonneau und Barrique, also 228 Liter und das doppelt die doppelte Größe, aber alles gebrauchtes Holz. Mhm. Ist kein neues Holz mit drin. Ja. Und dann halt 10 Monate auf der Vollhefe gelassen. Das heißt, sie hat die, im Prinzip hat sie den Wein ausgebaut wie einen burgundischen Chardonnay, ja, wie man das so macht heute. Nämlich, das Ganze geht in einen Fass, vergärt in diesem Fass und bleibt da drin, auf der Vollhefe, ne? Sozusagen Spund voll, Spund zu und nichts mehr dran gemacht. Ne? Bis zur Füllung sozusagen und dann wahrscheinlich ein bisschen Schwefel drauf und das war's. Und das ist, das funktioniert sehr gut mit der Rebsorte. Also erstaunlich gut, finde ich.
Ja, also. Ja. Hätte ich nicht, also ich hätte auch Müller-Thurgau nicht gekauft, weil ich von Müller-Thurgau gar nichts weiß.
Ja.
Finde ich witzig. Ja. Also ist das Ananäschen, das hat was, ja.
Ja, sehr schön.
So, jetzt geht's. Ich habe, wir müssen doch um der alten Tradition willen wieder Kulinarikgespräche führen, auch, soweit das jedenfalls möglich ist. Ich war auch einfach nur im Biergarten. Ich habe jetzt mittlerweile, weiß ich, 3 gastronomische Einrichtungen hier in Berlin, in denen man draußen sitzen kann und trotzdem die Hygieneregeln eingehalten werden. Das ist ja nicht überall so der Fall.
Ja.
Glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet, oder? Dass mein Italiener hier auf der Ecke drauf pfeift.
Ich glaube, von einem Biergarten hattest du auch schon erzählt, ne?
Ja, in dem war ich jetzt halt wieder. Ja.
Okay.
Hab aber diesmal nicht den miesen Burger gegessen, den es da gibt. Also nichts Besonderes, das war eigentlich geil. Ich dachte dann so, gut, dann nehme ich 2 Vorspeisen, weil auf Hauptspeise hatte ich keinen Morgen, habe ich ein Grilled Cheese Sandwich und einmal so ein Stulle mit Sauerkraut, also warmem Sauerkraut. und darauf gebratene Blutwurstscheiben. Das fand ich ziemlich geil, wenn du das noch nie, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas als Stulle mal zu machen. Das wollte ich mir für zu Hause mal angewöhnen. Nee, aber was viel spektakulärer ist, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bei Rewe was bestellt.
Okay.
Und das Krasse ist, das kommt tatsächlich an und ist völlig, also, das finden jetzt alle wahrscheinlich irgendwie so, oh Holger, komm mal an in der Gegenwart. Aber ich habe bisher natürlich hier so Wein bestellt und dann so bei Maître Philippe was bestellt oder hier dann irgendwie bei den Ökos in Brodowin und so. Aber so in einem ganz normalen Supermarkt habe ich noch nie irgendwas bestellt und dachte, das probiere ich jetzt mal aus, auch alleine um den stationären Einzelhandel zu bestrafen dafür, dass da die Maskenpflicht nicht durchgesetzt wird. Ich bin total begeistert davon. Also
und wie läuft das? Also gibt's so ein Bestellformular, wo wirklich alles?
Eine App. Hast du eine Rewe-App? Ja. Geht wahrscheinlich auch auf der Webseite. Und dann guckst du halt so, ja hier, ich brauche 1,5 Kilo Kartoffeln, ich brauche 1 Kilo Zwiebeln, ein bisschen hier Paprika habe ich bestellt, weil ich noch bestellt Tomaten.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel Butter bestellst, da haben die ja 10 verschiedene Varianten. Ja. Sind die dann alle aufgelistet?
Ja, genau. Suchst du einfach
welche aus. Sind alle aufgelistet. Ja. Okay.
Ja. Suchst du einfach welche, klickst halt so an, musst dann irgendeinen Mindestbestellwert vollkriegen. Ja, und dann lässt du den Scheiß liefern. Inklusive auch alles. Tiefkühlzeugs, Schnaps. Die haben alles. Total klasse. Ja. Mach ich jetzt immer. Komm ich gar nicht mehr raus.
Ich war ja auch unterwegs, ne? Ich war ja tatsächlich unterwegs.
Das musst du nach der nächsten Flasche erzählen, damit wir überhaupt noch was anderes zu erzählen haben als Wein.
Würde ich auch sagen, ja.
das heißt, wir trinken jetzt...
Wir trinken jetzt, würde ich sagen, Fürstenlager Grauburgunder.
Fürstenlager.
Ja, das ist die Flasche mit Korken, während die anderen beiden ja
billig sind.
Schraube haben. Fürstenlager Grauburgunder. Kommt eben aus dem Auerbacher Fürstenlager, ne? Also nicht aus Auerbachs Keller, also im Prinzip schon, aber vorher war er im Fürstenlager. Schlechter Wortwitz, ich weiß, aber.
Ich habe den noch nicht mal richtig für, Auerbachs und ach ja, ich.
Ja, das, Auerbachs ja, da halt Faust und so.
Ne? Ja, nee.
Er ist nicht angekommen, ich weiß. Nee, aber, ich wusste das vorher schon, aber ich konnte es trotzdem nicht
anders. Warte mal, hab ich hier, warte. Hier.
So. Okay, danke.
Kein Ding.
Ja. Sehr schön. Vor allem mit der Verzögerung. Genau, das ist sozusagen die beste Lage für den Grauburgunder, den sie haben. Ist halt auch viel Granit im Boden plus Kalk und irgendwie recht sandig oben drüber. Mhm. Und im Prinzip ist der ähnlich ausgebaut wie der Müller-Thurgau. Also ganz Traubenpressung, spontan vergoren, aber eben nur in Barriques und teilweise eben auch in Neuen. Und wenn man jetzt die Nase ins Glas hält, dann merkt man das natürlich auch.
Der riecht ja schon von 30 Zentimeter entfernt, riecht er ja schon extrem. Ja.
Genau. Und das ist 2016, das heißt, es ist im Prinzip der erste Jahrgang, den sie auch gemacht hat, tatsächlich. Was ich auch ganz cool finde. Also das ist wirklich Jungfernjahrgang und direkt irgendwie... so ein Ding rausgehauen. Das habe ich auch, glaube ich, vor 2-3 Jahren das erste Mal probiert, irgendwie bei Griesel.
Das ist auch sehr interessant. Ja. Vor allen Dingen in der Nase dieses, dass du hinter dem Holz die Spontanvergärung riechst.
Ja, finde ich auch. Das ist echt ganz ganz das ist spannend.
Sehr witzig. Das ist so vom Gefühl her, als würdest du irgendwie ja so Sägespäne zur Seite machen und dahinter wäre dann noch was. Das ist ganz witzig. Das ist echt. Für Leute mit Fantasie bestimmt ganz toll auch. Aber mehr ist da nicht, ne? Da ist das Holz, ist die Werkstatt.
Na, ich finde, da ist schon auch noch eine recht saftige Frucht in der Nase.
Echt? Scheiße, ey. Scheiße.
Ja, und vor allen Dingen ist halt, also hier ist wirklich auch für mich, das ist sehr rauchig, finde
ich. Ja, das ist klar, ja.
Das also, meine ich mit Holz. Sehr, also okay, ja, naja.
Ich kann mich da nur immer nicht so ausdrücken, weißt du.
Ja. Genau, der Chat sagt Butter, das finde ich auch. Das ist Butter. Fast wie Bratbutter so ein bisschen. Also wie angebratene Butter. Mhm. Also vor allem, also diese rauchige Komponente mit der Butter. Und dann hast du halt noch, ich finde auch hier wieder so, also einerseits, also ich finde es auch wieder super cremig. Das ist also nicht nur diese Butter, sondern auch noch so ein Sahneschnittchen mit dabei.
Warum rieche ich denn wieder nicht so? Scheiße,
ja, und dann ist es schon auch so eine sehr gelbe Frucht. Ja, gebräunte Butter, genau. Das ist es eigentlich so. Ja.
Ich trinke einfach mal, da schmecke ich
wenigstens. Ja, mach mal.
Oh.
Und da muss ich dann sagen, mm. so kann man sich Grauburgunder schon auch gefallen lassen. Boah.
Ja, das ist schon,
das ist ja richtig pfeffrig.
Ja. Also, mm. ja. Also einmal, zum einen finde ich schön, dass beide Weine haben 12,5%. Das ist für einen Grauburgunder, finde ich, echt nicht viel. Oh, der kann auch gerne mal irgendwie gerne mal 14 haben oder 14,5, wenn man irgendwie nicht gut mit ihm umgeht. Und dann ist hier dieses Holz natürlich viel, viel stärker im Vordergrund, aber es ist
ja, aber
einfach ein sehr gutes Holz.
Ist nicht aufdringlich,
finde ich. Genau. Und es ist nicht aufdringlich. Es formt diesen, also prägt diesen Wein, aber es ist nicht aufdringlich. Und es, ich finde, diese rauchige Aromatik passt zu dem Rest ganz hervorragend.
Auch eine schöne Länge. Ja. Chat sagt, riecht so wie das Blaue vom Ratzefummel.
Ja, witzig.
Ja, da ist was dran. Also, jetzt ist halt immer so, ne? Wenn du es dann im Kopf hast, riechst du es auch. Also oft, ich oft meistens.
Ja, ich wäre jetzt auch, also ich meine, hätte ich das jetzt blind im Glas gehabt, wäre ich, glaube ich, als letztes auf Grauburgunder gekommen. Ne? Das ist, ich weiß gar nicht, worauf ich gekommen wäre, aber es.
Schade, ich wollte gerade fragen.
Wahrscheinlich Chardonnay.
Ist alles Chardonnay.
Als Chardonnay. Aber ich, also was ich wirklich auch am Gaumen super gerne mag, ist dieses, also dieses Pfeffrige, was du sagst, überhaupt dieses Würzige. Da ist ja auch noch so ein bisschen Tabak mit drin. Mhm. Da ist auch noch so ein bisschen was eben von Zitronen, Orangenschalen oder Grapefruitschalen mit drin.
Also wirklich toll. Hat halt so diese, also, so aus dem Holz, die Weine, die haben ja oft so eine Gefälligkeit, ne? Diese Vanille, Karamell, cremig, ja. Gefälligkeit, ja, ja. Halt so, ne? Ja, weshalb also, genau. die kalifornischen Weißweine ja auch so gut gehen hier im Supermarkt.
Ja, weil es halt auch damit, süß wird.
Ja, ne? Und damit kommt er aber, süß. Was ich halt lustig, er kommt damit halt auch, ne?
Ja.
Und hört dann sofort damit auf. Das finde ich echt total
ja, sehr schön. Und ich finde auch diese Süße, der hat ja auch eine ganz leichte Süße. Mhm. Also so eine Extraktsüße auch. Aber die hört eben auch ganz schnell wieder auf. Also es bleibt schon sozusagen auf der Zungenspitze, aber das geht nicht mit weiter in den Schlund sozusagen. Mhm. Und
ist aber nicht.
Ich finde auch die Säure super, ja.
Ja,
also es ist ein super stimmiger Wein.
Der ist insgesamt, der ist relativ, also der ist recht anstrengend. Also jetzt nicht im Sinne von, anstrengend ist das falsche Wort.
Nö, das ist so komplex.
Eine, ja, über den will man halt also, reden.
Ne? Ja. Finde ich richtig gut.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass so nach ein paar Glas der mir ein bisschen auf die Nerven gehen würde. Hm. Ja, mal gucken, was der dann was er in zwei Tagen macht oder so. Mhm. Also irgendwas, also der ist wirklich toll. Irgendwas stört, also er ist nicht zum Saufen, sagen wir mal so. Also es ist kein Zechwein.
Nee,
ne? Also
nee, ist kein Zechwein. Aber das ist auch nicht darauf angelegt. Ne?
Ja.
Das sind
also stimmt, super.
Also da kannst du gleich eher den vielleicht noch den Spätburgunder Rosé nehmen. Aber also das ist jetzt wirklich nicht drauf angelegt. Das ist halt auch ein Wein, den du zum Essen trinken kannst. Ja. Also wild. Das funktioniert ja super mit Sachen, die tatsächlich auch eine Beurre Blanc oder eine cremige Soße haben.
Carbonara, das zu einer Carbonara.
Zum Beispiel.
Oder? Ich habe keine Spaghetti, ich habe alles für Carbonara. Nee, ich habe auch keinen Speck.
Hast auch keine Sahne für die Carbonara, ne?
Genau. Ah, ich habe alles da, ich nur keine Sahne.
Ja.
Wo warst du denn unterwegs?
Ich schenke mir noch mal gerade nach.
Ja, schenk dir mal nach.
Ich war ja in Rheinhessen.
Ja.
Ich bin zur Eröffnung des Reifekellers bei HO Spanier und also Battenfeld Spanier und Kühling-Gielott, also gefahren. Eigentlich hatte ich das, also ursprünglich war das angedacht, das zu verbinden mit einer Veranstaltung, die ich in Würzburg gehabt hätte, für die deutsche, also für die Sommelier-Union. Und die habe ich aber ja dann ins Netz verlegt. Das war diese Loire-Geschichte letzte Woche Donnerstag, weil das halt nicht stattgefunden hatte vor Ort. Aber sie haben halt diese Reifekelleröffnung dann in so einer kleinen Gruppe gemacht und eben auch mit Abstand und so. Und das war sehr schön. Ich habe das dann eben verbunden mit Kundenbesuch und zwei Podcasts aufgenommen und den Carsten Saalwächter besucht. Das ist der Winzer aus der letzten Unterhaltung, die ich irgendwie bei mir veröffentlicht habe. Das hatten wir ja irgendwie sozusagen auch Corona-mäßig über Internet aufgenommen. Ja. Und wir hatten uns vorher halt noch nie getroffen. Das haben wir jetzt einfach mal nachgeholt. Ja, und das hat einfach total gut getan. Also es war richtig schön. Zumal eben die Battenfeld-Spaniers einfach tolle Gastgeber sind. Mhm. Ich habe die irgendwie erst letztes Jahr so ein bisschen besser kennengelernt. Und vorher waren die mir immer irgendwie, weiß ich nicht, also es war immer irgendwie eine Distanz sozusagen. Ja. Und seitdem schätze ich die enorm, die beiden. Also gerade auch, weil die einfach so, also HO, also der Hans Oliver, der heißt ja überall nur HO, irgendwie unglaublich viel aufgebaut hat, ja. Also auch dieser Reifekeller, ne? Der hat einfach mal die Bauleitung für dieses ganze Projekt übernommen, ja. Also sie haben einen ziemlich großen Keller gebaut. Ja. Also
neu gebaut.
Neu gebaut, genau. Eine riesen Ausschachtung gemacht an ihrem Weingut.
Okay.
Also sozusagen an den bisherigen Keller dran, wo die Weine halt ausgebaut werden. Ja. Einen Keller, also einmal für die Holzfässer, für die Spätburgunder, aber dann eben auch, um Weine zu lagern, Flaschenweine, weil ihnen klar ist, dass die meisten Restaurants, aber auch die meisten Privatkunden heute nicht mehr die Möglichkeit haben, Weine über viele Jahre hinweg zu lagern.
Ja, ja.
Und da er halt erfolgreich ist mit dem, was er tut, und er hat dieses Weingut praktisch zwar mit Geld, aber von null Ende der 1990er Jahre aufgebaut.
Mhm.
Also da war schon Geld in der Familie, aber der hat das ganze Ding einfach mal hochgezogen und gehört heute zu den Top 4 Winzern in Rheinhessen, würde ich sagen. Ja, hat er das ganze Ding da eben jetzt hingesetzt oder die beiden, und der hat halt schon die Bauleitung sozusagen bei seinem eigenen Haus oder bei deren Haus irgendwie übernommen, jetzt eben auch bei diesem Reifekeller. Das finde ich schon irgendwie cool. Das ist schon cool.
Das heißt, der reift dann da seine Weine selbst und verkauft die dann auch unter Marktpreis oder?
Nee, also die Idee ist bei diesen Reifekellern, der Daniel Wagner hat das jetzt auch gemacht bei Wagner Stempel. Die Idee ist halt, von Weinen einfach einen Teil im Keller zu behalten und die erst ein paar Jahre später auf den Markt zu bringen. Mhm. Ganz normal dann an Kunden, an Gastronomie und an Weinhändler und Privatkunden. Teurer dann natürlich, also die machen natürlich einen Aufschlag für die.
Ja, aber der wird wahrscheinlich nicht so groß sein wie beim Weinladen um die Ecke, wenn du da was kaufst, was 15 Jahre alt ist, oder? Was der selber dann 15 Jahre gelagert hat, wenn er das überhaupt hat.
Ich denke, die werden sich das schon auch bezahlen lassen.
Mhm.
Aber es ist halt sozusagen, es ist der Service, den sie bieten. Also die sind ja sehr überzeugt von ihren Weinen, zu Recht.
Zu Recht, ja.
Ne? Das heißt, sie sagen halt, wie diese die Weine
kaufe, ja.
Ja, eben. Und sie sagen halt, diese Weine sind eigentlich erst dann wirklich gut, wenn sie mal ein paar Jahre im Keller lagen. Ja. Also ich meine, der Fürstenlager hier, der ist, ich kenne ihn ja jetzt, glaube ich, über 3 Jahre hinweg, der ist halt auch noch mal viel besser geworden. Der ist jetzt super schön balanciert. Ja. Vor 2 Jahren war da halt noch viel mehr Holz drin, natürlich. Also es braucht einfach Zeit im Keller.
Mhm.
Und diese Winzer, die sich das jetzt leisten können, sagen halt, unsere Weine sind eben nach 4-5 Jahren viel besser. Also ja. Bringen wir sie erst dann auf den Markt. Also zumindest ein Teil.
Ich wollte gerade fragen, also du kriegst dann schon eine frische Füllung, kriegst du auch, aber okay.
Kriegst du auch, genau. Aber du kriegst dann eben auch so eine Late Release,
ja.
Oder wie man das auch immer nennt.
Ja.
So, einfach gereift, eben mit dem preislichen Aufschlag, aber eben dann zu einem Zeitpunkt, wo man die Weine eigentlich anfangen sollte zu öffnen und eigentlich nicht vorher. Also ein großes Gewächs ist eigentlich nicht dafür angelegt, dass du es aufreißt und trinkst.
Ja, es sei denn, es ist schon 15 Jahre alt, ja.
Genau. Ja. Und selbst bei den Ortsweinen oder ersten Lagen ist es eigentlich nicht so. Die haben einfach viel mehr Substanz und die können halt, ne? Die können reifen und weil das eben viel zu selten passiert, gehen halt immer mehr von diesen Spitzenweingütern jetzt dazu über zu sagen, nee, wir halten einfach einen Teil zurück. Genau. Und das hat er gemacht und dann haben wir halt im Weingut von zwei Weinen dann mal so 10 Jahre probiert.
Okay.
Einfach, ne? Ja, und das so, war schon...
Wie man es gerne hätte. Ja.
Genau, wie man es gerne hätte, weil man sonst sowas halt dann auch selten bekommt. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das war sehr schön.
War das das erste Mal, dass du ernsthaft Hamburg verlassen hast, seit wir hier den Pseudo-Lockdown hatten?
Nee, das war das zweite Mal. Okay. Ich bin zum 18. Geburtstag meines Sohnes nach Holland gefahren.
Ah ja, stimmt, ja.
Genau, der hat ja Ende Mai ist der 18 geworden und seine Mutter hat halt auf Seeland irgendwie sich ein Häuschen gekauft und im Februar. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich ein Wochenende verbracht. Miteinander, also ein Geburtstagswochenende, was auch ungewöhnlich war, weil das haben wir irgendwie die letzten 12 Jahre nicht mehr gemacht, aber war okay, war gut und wir haben einen netten Geburtstag da gefeiert und es war halt, genau, irgendwie mit Fahrradtouren und so für sich sein, ne? Also da bin ich nicht vielen Leuten über den Weg gelaufen. Nö, da jetzt waren es so schon mehr,
ich
aber...
Ich wollte gerade sagen, da dürfen auch so viel nicht los gewesen sein. Ne?
Ja, das war schon irre da auf Seeland. Also es war voll, also die üblichen Orte halt waren total voll mit Nordrhein-Westfalen, die dann auch alle meinten, da auf Seeland braucht man auch keine Masken und gar nichts. Und ja, die haben dann halt irgendwie da die ganzen Restaurants und Cafés und so weiter bevölkert. Also
und die haben auch ohne Masken im Innenraum gesessen.
Ja, das ehrlich gesagt im Innenraum kann ich es nicht genau nachvollziehen, okay, weil ich mich da gar nicht reingetraut habe. Ja, ja, also aber es war schon auf den Straßen so voll, also das ist schon, also
bei jedem,
ich weiß nicht, geht dir das auch
die Luft
so?
Anhalten,
ich bin ja, ne? Ja, ich meine, wenn ich jetzt Filme gucke, aus der Vor-Corona-Zeit sozusagen, was ja fast alles ist, genau, ja, und die Leute haben überhaupt keinen Abstand, bin ich immer einen Moment lang irritiert, ja, denke, was machen die da?
Auch ungefähr so, wie wenn du einen Film guckst aus der Zeit, als es noch keine Smartphones gab und sie irgendwie telefonieren, aber dann und so Sachen am normalen Computer machen. Das ist so ähnlich, kommt mir das vor. Also ich habe letztens nochmal so Akte X angefangen, nochmal zu gucken. Und okay, Wir haben jetzt keine Smartphones. Und ich finde es total, das geht doch gar nicht. Also wie willst du denn vernünftig ermitteln, wenn du kein Smartphone hast?
Ja,
und so ähnlich geht's mir mit Abstandsregeln und sowas auch. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie lange uns das noch begleitet. Naja.
Ja, ich auch.
Apropos Begleitung.
Ja.
Was?
Also ja, ich bin immer noch fasziniert von den Weinen, muss ich sagen. Ist echt super. Also ich mag den recht üppigen Holzeinsatz in Weinen eigentlich nicht mehr. Mhm. Aber ich finde, es hat sich, also obwohl es immer noch recht üppig ist, hat sich das total schön integriert.
Ja, und es ist halt auch nicht um seiner selbst willen, ne?
Mhm. Mhm.
Also es ist weder um seiner selbst willen, noch ist es um das Ding gefälliger zu machen, damit man es sofort verkaufen und öffnen und trinken kann.
Ja.
Also müssen wir nur noch rausfinden, warum ist das so?
Ja, super. Also es ist, das ist schon eine Kunst irgendwie, finde ich. Gut mit Holz umzugehen. Also gerade wenn man es so ein bisschen stärker einsetzen will, wie sie das tut, da muss man schon ziemlich genau wissen, was man tut, damit das irgendwie so funktioniert, wie es hier funktioniert. Ja. Und da bin ich wieder fasziniert davon, dass sie das doch mit vergleichsweise wenig Erfahrung, die sie vorher gesammelt hat, das irgendwie schon so hinbekommen hat. Also die Streits haben auf jeden Fall mit Nico Brandner und der Rabia Trautmann echt einen guten Sinn gehabt. Ja. Also ich schenke mir jetzt mal den Rosé ein.
Ah ja.
Weil ich dachte, wir nehmen den Wein, der sozusagen am frischesten ist und jetzt eigentlich keinen... keinen offensichtlichen Holzeinsatz hat. Nehmen wir einfach mal zum Schluss.
Zum Schluss, wenn er am wärmsten ist auch. Ja, der riecht wie ein Rosé.
Ja. Das ist 11% Alkohol, also das ist wirklich auch nicht viel. Das ist recht früh gelesen. Ne? Schon sehr bärig. Ach so. Tatsächlich so Richtung Erdbeere und Himbeere in der Nase, ne?
Ja, dafür ist er mir, das kommt nicht mehr bei mir an. Ich bin jetzt da an einem Punkt, wo
die Nase zu ist. Wo,
nee, nicht zu, aber einfach unempfindlicher geworden ist.
Ja.
Also ich vermute, das liegt an diesem, ich nehme halt so Cortison-Nasenspray. Mhm. Ich vermute, dass das daran liegt.
Ja.
Ich hoffe.
Also das ist jetzt auch tatsächlich im Edelstahl vergoren. Kein Holz mit dabei.
Mhm.
Aber eben auch recht lange auf der Vollhefe geblieben. Also tatsächlich die ganze Hefe mit drin gelassen.
Ich finde, der ist auch ziemlich tanninreich.
Ja, biologischer Säureabbau gemacht auch. Also Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Ein bisschen weicher dadurch, cremiger. Ja. Der hat auch, genau, finde ich auch, der hat einen schönen Grip, irgendwie so eine schöne Textur auch.
Würdest du den blind als ein Rosé, würdest du den blind überhaupt als ja Rosé oder Rot erkennen?
Ja, ich finde schon, die Aromen sind alle rot.
Okay.
Erdbeer, Himbeer, so ein bisschen Erdbeermatsch auch, aber auch so ein kleines bisschen, Rhabarber ist mit drin, finde ich. Also dieses saure, rot-saure vom Rhabarber ist mit drin, ohne jetzt, bei Rhabarber ist ja oft auch so eine grüne Note mit drin. Das finde ich ist jetzt hier eigentlich nicht, aber.
Der Chat nailed it mal wieder. Erdbeerjoghurt mit Alkohol.
ja, das finde ich gar nicht so laktisch, ehrlich gesagt. Also Erdbeer, ja. Auch so dieses, so ein bisschen dieses Matschige von der Erdbeere, aber laktisch finde ich es eigentlich gar nicht so. Und am Gaumen finde ich es auch, viel breit gefächerter. Also in der Nase ist der eindimensionaler. Also da ist mehr Erdbeere und Himbeere. Und am Gaumen, finde ich, kommen diese frischen Noten mit dazu. Also eben diese leichte Rhabarber, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Granatapfel oder sowas. Also so ein bisschen rote Johannisbeere. Also alles, was so ein bisschen auch so eine leichte Säuerlichkeit hat, finde ich. Und trotzdem hast du dann eben diese Vollhefe, also dieses Creme-Schnittchen mit dabei. Aber ich finde es halt mehr Sahne als Joghurt. Joghurt ist halt so eine
Erdbeermascarpone mit Alkohol.
Ah, ja. Genau. Finde ich schön. Hat
ich kriege das gerade in meinem Kopf noch nicht so ganz deckungsgleich. Das ist in meinem Kopf kein Rosé. Weißt du? Ich weiß nicht warum, aber wenn ich ein Rosé im Glas habe, auch mit der Farbe, der ist ja recht hell.
Ja.
Ich würde was komplett anderes erwarten. Jetzt frag mich bloß, ich bitte nicht was.
Und die Frage ist jetzt, was du sozusagen für eine Idee von Rosé so grundsätzlich hast.
Weißweiniger.
Ja, verstehe. Ja, so Blanc de Noir sozusagen.
Ja, also genau. Genau. Und mit noch ein bisschen, so ein bisschen was Mineralischeres oder so.
Noch frischer eigentlich.
Ja, genau.
Säurebetonter, ne?
Ja. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Und ich denke die ganze Zeit, aber was würde ich denken, wenn ich ihn mit zu den Augen trinke? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist tatsächlich.
Weil für Rot ist er, ja, wahrscheinlich wird man drauf kommen, dass es ein Rosé ist, weil er ist für einen Roten nicht rot genug. Und für einen Weißen nicht weiß genug.
Ja, in gewisser Weise ist das so, ja, genau. Und ich glaube, es ist einfach, der Stil dieses Weinguts ist halt genau der. Also das sieht man jetzt schon bei diesen drei Weinen, dann tatsächlich bis zum Rosé, dass es kein Weingut ist, das so diese starken Säuren und die Primärfrucht pusht, ja, sondern eben viel, also wirklich mit langem Hefelager arbeitet, eher cremigere, etwas vollere Weine produziert, allerdings angenehmerweise eben mit vergleichsweise niedrigem Alkohol. Also es hat nicht die Schwere von spätgelesenen Trauben,
ja,
sondern die sind vergleichsweise früh gelesen. Aber durch diesen Ausbau eben sozusagen immer auf der eigenen Vollhefe bekommen die einfach eine andere Substanz. Aber die machen eben dann auch alle den biologischen Säureabbau. Das heißt, du hast eben auch nicht diese harsche Säure mit drin, also nicht mal beim Rosé, sondern eben immer dieses etwas cremigere, ne? Und das zieht sich, glaube ich, tatsächlich durch das ganze Programm durch.
Wenn du viel Luft, also beim Schlürfst, also viel Luft über die Zunge ziehst, während du was von dem im Mund hast, ne? Dann hast du fast nur extrem reife Erdbeere im Maul. Das ist sehr, sehr geil. Ich finde,
ja, also ich finde,
es ist, der ein, ist super.
Ne? Ja. Es ist ein, einfach ein, der hat einfach einen schönen eigenen Charakter.
Ja.
Und das finde ich ja bei Rosé immer noch vergleichsweise selten, aber es hat sich doch in den letzten Jahren recht viel getan, was Rosé im Allgemeinen angeht. Also es ist einfach, es kommen immer mehr Leute auf den Trichter, dass Rosé einfach eben nicht nur irgendwas zwischen Weiß und Rotwein ist, sondern es ist einfach eine eigene Kategorie sein kann,
ja,
der man genauso viel sozusagen Zeit und Fürsorge widmen kann wie den anderen beiden Kategorien. Und das war halt irgendwie lange Zeit nicht der Fall, bis auf wenige Ausnahmen. Und das hat sich schon ziemlich gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren. Also ich meine natürlich nicht in der breiten Masse, da ist es immer noch kalt vergoren. Da hast du dann diese Bonbon-Aromatik total häufig. Ne?
Ja, hatte ich ja so ein Paket vom Weinhaus Suff versehentlich geliefert gekriegt.
Versehentlich geliefert bekommen?
Ja, die hat irgendwie, also die haben halt...
Hast du versehentlich bestellt oder haben die versehentlich geliefert?
Nein, ich habe mir... Also Suff hat eigentlich überhaupt keinen Mail-Order früher gemacht.
Nee. Und erst seit Corona.
Genau, mit Corona haben sie aber gesagt, okay, jetzt kommt keiner mehr kaufen, dann machen wir jetzt Mail-Order und haben sich ja mit irgendwie einer anderen Bude zusammengetan, die Logistik können und auch schon entsprechend Shop-Software und sowas alles haben. Und dann habe ich gedacht so, ach komm ey, ich überlebe das sowieso alles nicht, im Vierteljahr bin ich tot. Und habe irgendwie so einmal das komplette Programm von Sepp Muster mir bestellt. Weißt du, so richtig so, egal, scheiße, das Geld raus, es wird alles ganz schrecklich. Ich hatte ja wirklich hier, mehrere Menschen haben gesagt, das sah aus wie eine Depression, was ich hier hatte. Naja, jedenfalls kam dann irgendwann der Auslieferator und ich hatte halt ziemlich viel bestellt. Ich wusste nur nicht mehr genau, wie viel. Also ob es jetzt irgendwie 8 oder 10 oder 12, ich war mir nicht mehr sicher. Dann kommt der Auslieferator und stellt mir zwei Kartons hin. Einen 12er und einen 6er. Oder so. Und ich denke so, fuck, da hast du aber mal wieder richtig reingehauen, du Idiot. Angenommen und angefangen auszumachen, mach den einen Karton auf und denk so, was ist das denn? Das habe ich nicht bestellt. Was ist das denn hier? Und guck auf den Lieferschein, war das die Bestellung für irgendjemand anderen. Aber der Adressaufkleber war auf meinen Namen. Das heißt, die haben irgendwie so irgendwas vertauscht. Der andere Karton, da waren dann tatsächlich meine tollen Weine drin. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hör mal, ihr habt mir den falschen Wein geschickt. Alter, oh mein Gott, können wir morgen dann und dann abholen. Und dann dachte ich so, ich habe von nichts, was da drin ist, jemals was gehört. Und das war irgendwie so 6 Flaschen, 52 Euro oder so, jetzt auch echt nicht so, ne, für einen Sechser echt nicht viel Geld. Und dachte ich, einfach mal probieren. Komm, weißt du was, ich überweise euch einfach die Kohle, ich behalte es und dem anderen Typen, da könnt ihr ein neues Paket packen. Das waren die beschissensten Weine, die ich in den letzten 12 Monaten getrunken habe.
Okay. Waren das auch die Eigenabfüllung, also die Suffweine sozusagen? Die machen ja Eigenlabel, ne?
Nee? Okay. Ich glaube nicht, nee, glaube ich nicht. Ich weiß leider jetzt nicht mehr, was es war. Es ist halt schon einige Zeit her, war irgendwie April oder so. Aber das war wirklich, wirklich schlimm. Also da waren dann auch noch, da waren dann so, wie heißt das, wenn es kein Spumante, kein Frizzante und kein gar nichts ist, aber trotzdem Kohlensäure drin ist?
Das ist dann Sekko eigentlich, ne?
Ich weiß es nicht, aber sowas halt, ne? So, also wir also nehmen
mit reingepumpter Kohlensäure.
Genau, ein Billiger Stillwein mit reingepumpter Kohlensäure. Das war alles so schrecklich.
Naja. Ja, ich meine, vor allen Dingen, man kann, selbst das kann man ja auch vernünftig machen.
Ach, das selbst war wahrscheinlich das, auch gar nicht so schlecht, aber ich bin halt da auch verwöhnt mittlerweile.
Ist auch schon verdorben, ne?
Ja, also.
Rindflaschen verdorben. Ja. Ja, so ist es. Ja.
So.
Ich habe mir angewöhnt, immer noch mal zum ersten Wein zurückgehen, zurückzugehen.
Zurückgehend zu.
Zu wollen.
Das war der
zurückgehen billige, zu wollen.
Genau. Der MT.
Ja, zu langsam bin ich auch auf. Ich habe jetzt noch eine Woche und dann habe ich 2 Wochen Urlaub.
Sehr geil.
Und ich freue mich auch sehr drauf. Das ist wirklich jetzt irgendwie.
Ja, ihr macht ja wenigstens hier so Kulinarik, wir ja nicht, ne?
Nur, weiß ich nicht, die Kulinarik könnte sich drauf beschränken, Austern an der Küste mit einer Flasche Muscadet zu genießen, was aber auch nicht schlecht ist.
Ich hau dir aufs Maul. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, also es ist ja praktisch nichts mehr, irgendwo hinzufahren. Und wir haben es tatsächlich noch geschafft, einen Stellplatz, also auf dem Campingplatz auf Rügen eine Woche abzugreifen im August. Das heißt, wir schaffen es immerhin dieses Jahr eine Woche, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß es ja nicht, eine Woche lang ans Meer. Das ist ja auch schon mal ganz schön. Und das ist halt Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Da brauchst du halt nicht zu glauben, dass du da irgendwelche kulinarischen Abenteuer. Doch, doch. Und zwar so richtig.
Also Abenteuer schon, Abenteuer. Ja, genau.
Uiuiui. Ja, abenteuerlich ist das. Ja. Nee, also wir kochen dann halt viel selbst. Ich habe gedacht, ich habe dieses Kochbuch von Stefan Paul, der hat so ein Festival-Kochbuch geschrieben.
Ja, ja, ja.
Was ja eigentlich auch ein Camping-Kochbuch ist. Und das fängt schon an damit, wie du deine Kühltasche so packst, dass du über mehrere Tage, selbst am dritten Tag noch Fleisch auf den Grill werfen kannst, weil das halt zwischen den Tiefkühlerbsen oder so ähnlich gelegen hat und sowas. Und ich habe schon überlegt, ob wir nicht einfach zum Spaß mal dieses Kochbuch hernehmen und den ganzen Krempel, den der da kocht, einfach ausprobieren. Weil wir sind ja auf dem Campingplatz, ist ja wie Festival, nur halt mit richtigen Klos. Ja. Ja, aber kulinarisch wird da überhaupt nichts gehen. Austern.
Ja, ich meine, die kriegst du da halt überall in der Bretagne. Ja. Und dann gibt es natürlich Crepe. Und ansonsten haben wir ja einfach einen Herd und ich koche ja gerne auch im Urlaub.
Ja, ja eben. Naja, das ist halt, also das Schöne ist halt, wenn du in der Bretagne bist, du musst ja noch nicht mal gerne kochen müssen, um auf dem Markt tolles Essen zu kriegen. Das ist ja so ein bisschen so, zumindest das Bild, was ich von Frankreich habe. Du gehst da auf den Markt und bekommst tolles Essen. Und hier gehst du auf den Markt und kannst froh sein, wenn das nicht dasselbe Zeug ist, was vom Großmarkt auch der Aldi geholt hat, nur halt zum dreifachen Preis. Ne?
Ja, ja.
Das ist ja so ein bisschen.
Also du musst halt auf den Markt fahren, weil die tatsächlich, wenn du in die großen Hypermarché oder Supermarché gehst. Da ist ja die Durchsetzung mit Danone und Nestlé so unfassbar in Frankreich mittlerweile. Das ist.
Aber ich gehe trotzdem gerne rein. Also ich gehe sehr gerne in diese Carrefour und wie sie heißen, weil die so anders sind als deutsche Supermärkte.
Ich auch. Also ich gehe sowieso total gerne in Supermärkte in anderen Ländern, um zu sehen, was es so gibt. Am liebsten in England. Ne? Also da gibt's einfach so tolle Sachen immer noch auch heutzutage. Ich finde, die haben so eine Klasse teilweise, die englischen
Supermärkte. Das stimmt, ja.
Na, sehr. Ja.
Das wäre, ja, da beneide ich dich jetzt ein wenig drum, aber ja, gut. Aber für eine Woche, also, ja, wir haben genau eine Woche Zeit. Und das in die Bretagne von Berlin aus,
das ist schon von Hamburg krass, aber.
Ja. Aber gut,
wir wollten eigentlich hier eine Fahrradtour durch Norddeutschland machen, also hier um Hamburg rum, aber als wir dann gehört haben, dass eigentlich alle nach Norddeutschland wollen, also an die Küsten, haben wir gedacht, nee, lass mal.
Mir ist auch kaum zu bezahlen. Ich habe auch so noch nach Ferienwohnungen geguckt und sowas. Das ist alles, also wirklich, du zahlst dann halt für eine Woche an der Ostsee oder an der Nordsee, du bist halt 1.500 Euro teilweise los. Also wenn du so ein bisschen dichter ans Wasser willst, und das ist ja Wahnsinn. Also dann lieber nicht, und dann finde ich eine Woche am Campingplatz eigentlich auch ganz schön. Nee, für 14 Tage, also wenn wir tatsächlich 14 Tage richtig Zeit gehabt hätten, hätte ich gesagt, okay, komm, wir fahren runter. Also fahren auch nach Frankreich irgendwie, aber das lohnt nicht, da bist du irgendwie 2 Tage unterwegs.
Nee. Ja,
pro Richtung, also 4 Tage unterwegs und bist dann 3 Tage da.
Ja. Nee, also ich meine, nee, das ist verrückt. Das ist natürlich echt verrückt. Dann ja eher nach Polen.
Ja, aber.
Aber ja, ich weiß.
Hat kulinarisch jetzt auch nichts zu bieten. Also ich würde halt so gerne mal nach Frankreich und ich war so selten in Frankreich und ich würde eigentlich gerne ständig nach Frankreich, aber irgendwie ist in mein Leben bisher ist so gelaufen, dass ich das nie wirklich geschafft habe. Also die einzigen wirklichen Frankreich-Erlebnisse
irgendwann
waren, als wir zusammen da waren halt. Das war so mein Frankreich. Und dann irgendwann mal mit 15 oder sowas, eine Woche in der Partnerstadt unserer gemeinsamen Grundschulstadt.
Ja,
Grundschuldorf.
Ja,
genau. Aber sonst, nee, das schaffe ich immer nicht. Das heißt, dieses Jahr gibt's, ich bin überhaupt froh, dass wir dieses Jahr überhaupt noch was irgendwie, also weil wir hatten 2020 eigentlich abgeschrieben. Jetzt so wegfahrtechnisch
haben wir gesagt, nee, ja, wir haben das ja auch super kurzfristig jetzt gemacht. Ja. Also total kurzfristig, weil ja, eigentlich hatten wir es auch abgeschrieben. Aber wir waren halt auch vor 3 Jahren das letzte Mal irgendwie weg, mehr oder weniger. Mhm. Und es war jetzt, die letzten Monate waren schon brutal anstrengend. Und wir dachten, wenn wir jetzt irgendwie wieder auch mit Greta, weißt du, die ja jetzt auch mit ihren 8 Jahren 4 Monate lang einfach nur zu Hause war, weißt du, wenn wir jetzt wieder nur hier bleiben, nee, echt nicht.
Ja.
Genau.
Ja, wir hatten es halt abgeschrieben. Haben wir gesagt, wir bleiben halt in Berlin und fahren hier zum See oder Biergarten oder weiß der Geier was. Entsprechend gefreut habe ich mich dann heute, als ich diese Reservierung noch, also diesen Platz noch gekriegt habe.
Ja.
Weil es halt auch ein echt geiler Campingplatz ist. Also, ja.
Ja.
So direkt
an nochmal, der
Küste.
Ja, der erste kurz, Wein. Hast du noch mal eingeschenkt?
Ich habe schon wieder ausge...
Warte. Ah, okay. Jetzt noch schöner, ne? Das ist jetzt echt noch schöner. Das ist... Also der hat jetzt überhaupt nicht verloren durch die anderen beiden, also durch den noch kräftigeren Rauburgunder oder so. Ich finde es total schön.
Mm.
Also dieser Ausbau auf der Vollhefe tatsächlich, der gibt diesem Wein so viel Substanz.
Das habe ich noch nicht verstanden. Vollhefe?
Ja, also pass auf. Genau. Wenn du... Also das, ich glaube, das Übliche in Deutschland eigentlich, einen Wein zu vergären, ist, du schmeißt halt irgendwie, also beim Weißwein ist es so, du presst halt die Trauben, du lässt die so ein bisschen kalt sedimentieren, das heißt, die Trubstoffe fallen auf den Boden, du nimmst den Saft, vergärst den, ne? So, entweder eben spontan oder mit Reinzuchthefen und dann ist der Wein vergoren und dann ist eigentlich das Übliche, so nach Geisenheimer Lehrmeinung, dass du den in gewissem Maße filtrierst und dann, also grob filtrierst, sodass du dann nur noch die Feinhefe hast und den eben mit der Feinhefe ausbaust. Also das heißt, du ziehst den ab aus diesem Behälter, wo du den vergoren hast, in einen anderen Behälter, schickst ihn halt durch diesen groben Filter, sodass eben nur noch die feinen Trubstoffe drin bleiben und dann wird er eben über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr ausgebaut, da dort. Ne?
Ja.
So. Das hier ist die Idee, dass du dir ein Fass nimmst, du füllst den Saft rein, lässt diesen Saft spontan vergären und der Wein bleibt in diesem Fass, bis er auf die Flasche kommt. Das heißt, alles, was sozusagen in die, also die Winzer nennen das auch gerne, das wird ausgebaut mit Speck und Dreck. Also alles, was sozusagen Speck. Mit der, ja genau, alles, was innerhalb dieser Gärung sich angesammelt hat, also das sind ja Hefen drin, alles an Sedimenten bleibt in diesem Fass. Ja, und das setzt sich natürlich nach unten hin ab, aber es bleibt halt in dem Fass. Wenn man jetzt das Ganze auf die Spitze treiben will und einen super cremigen und vollen Wein machen will, dann rührt man diese Hefe immer mal wieder auf. Das nennt man dann im Französischen Batonnage.
Ah.
Das wird aber heutzutage nur noch, also ich würde sagen, nur noch recht selten gemacht, weil man diese super üppigen, hefigen Weine eigentlich nicht mehr so mag. Ja. Aber allein die Tatsache, dass diese ganze Vollhefe und nicht nur die feine Hefe, sondern wirklich alles, was bei der Gärung eine Rolle gespielt hat, in diesem Fass bleibt, sorgt einfach dafür, dass diese Weine zum einen eben dieses cremige, stärker cremige bekommen, aber eben auch, finde ich, nochmal eine andere Tiefe. Und Und da geht es dann tatsächlich auch so ein bisschen weniger um Frucht und mehr halt um tatsächlich mehr um Textur. Also diese Weine bekommen einfach auch einen anderen, die bewegen sich irgendwie anders am Gaumen.
Denkst du, du kriegst es hin, zwei Weine zu beschaffen, der eine Vollhefe, der andere nicht, die so sehr voneinander unterschiedlich sind, dass man sagen kann und vielleicht auch der Hörerschaft sagen kann, das hier ist, ne? Also genau da verläuft die Trennlinie zwischen diesen beiden Weinen.
Ja.
Denkst du, das kriegst du hin? Können wir mal eine Sondersendung machen.
Ja, vielleicht kann ich das sogar. Ja, ich muss mal gucken.
Oder wir treffen uns irgendwo draußen, wenn es richtig warm ist und machen eine Freiverkostung, also Draußenverkostung. Frei nicht, kostet natürlich wahnsinnig Eintritt, weil von irgendwas müssen wir auch leben. Aber halt draußen. Also ihr müsst nackt kommen. Aber mit Maske.
Genau das.
Unterm Löwen. Maske.
Ja. Und übrigens, um das Ganze noch so kurz abzuschließen, wenn man dieses Fass mit dieser Vollhefe dann wirklich auch sozusagen spundvoll, ohne Luft ausbaut.
Der Spund ist der Stopfen am Fass.
Der Stopfen, genau. Ja. Dann kann es halt auch sein, dann kann man eben auch diesen Wein insgesamt reduktiv ausbauen. Das nennt man ja dann reduktiv, also ohne weitere Luftzufuhr sozusagen. Das kann man sozusagen so ein bisschen betont machen, indem man wirklich überhaupt keine Luft ins Fass lässt. Mhm. Und dann können sich halt auch gerade mit dieser Vollhefe schnell auch diese Feuerplättchen Aromen entwickeln, die wir ja auch schon in so manchen Weinen hatten. Ne? Diese Knallplättchen.
Flint-Knallplättchen, ja.
Flint-Knallplättchen, genau. Genau. Das ist halt mit dieser Vollhefe auch ganz gut möglich. Dann auch tatsächlich, ja. Ja.
Ja. Genau. Gehen wir jetzt wieder nach Hause, ne?
Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause und machen mal eine Pause.
Genau, ja.
Genau, aber wir haben schon.
Also erstens, reimen. Ja, wir haben schon einen nächsten Termin, genau. Weißt du etwa schon, was wir da trinken?
Ja, ich habe es nur noch nicht ins Netz gestellt, weil ich noch ein, zwei Informationen brauche. Aber unser Termin ist wann?
Das ist am 19. August, treffen wir uns wieder. Ja,
genau. Und wir werden trinken drei Weine von der Tiny Winery von der Mosel. Tiny Winery ist Tiny wirklich Winery eine Wobbly. Ganz kleine, also ein Garagenweingut vom Sven Zervas, den ich jetzt auch schon recht lange kenne. Ich glaube, ich habe ihn bei einem Vino-Camp vor 10 Jahren wahrscheinlich kennengelernt. Es gab ja mal so diese Camps halt, ne, diese Barcamps.
Ja.
Gab's
ja
auch mal
so eine spannende Beamer, hat eine Freundin
von mir das mal genannt. Das ist halt auch noch in manchen Regionen, das sind dann so regionale Camps geworden, an der Mosel, in Rheinhessen und so. Aber es gab halt mal so ein deutschlandweite, so ein paar Jahre gab es das mal. Genau, und da war der Sven auch schon mit dabei. Und der hat jetzt vor, ich glaube letztes Jahr, erst hat er seinen ersten Jahrgang rausgebracht in dieser Tiny Winery. Aha. Und von dem werden wir drei Weine probieren. Worauf ich ganz gespannt bin. Also es ist im Prinzip auch so ein bisschen Richtung Natural Wine, ja, also nur ganz, ganz leicht geschwefelte Sachen, sehr lange auch auf der Hefe gelassen und so. Also wir werden auf jeden Fall Pinot und Riesling dabei haben und ich meine auch wieder Müller-Thurgau.
Pinot Blanc.
Also Pinot Noir. Pinot Noir. Also einmal Rot, einmal Riesling und einmal Müller-Thurgau aus der Big Bam-Linie.
Big Bam, sehr gut. Genau. Das ist genau das Richtige für mich, schön grob, schlechtig, zünftig.
Ja. Genau. Genau. Und es ist, ich glaube, das sind ganz, ganz spannende Weine. Ja.
Es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Wie verhält sich Vollhefe zu der Hefe aus der Methode traditionell beim Sektmachen? Ist das was anderes?
Das ist halt nochmal eine zugeführte Hefe. Also, wenn du Sekt machst, dann baust du erst den Grundwein aus. Und wenn du den Grundwein ausbaust, dann gärst du den einmal komplett durch. Dann ziehst du den Wein ab, dann ist der also relativ klar, dieser Wein. Und machst eine Cuvée draus und dann füllst du den wieder in Flaschen und gibst ja so ein bisschen Hefe wieder mit dazu und ein bisschen Zucker, damit die Hefe was zu verarbeiten hat. Ne? Und dann machst du halt einen Korken drauf. Und dann verarbeitet die Hefe den Zucker nochmal. Und weil die ja als Ausscheidungsprodukt eben CO2 produziert, was ja normalerweise eben oben aus dem Fass raus blubbert und dann da aber nicht weg kann, kommen halt die Bläschen zustande. Aber die Hefe stirbt dann eben in der Flasche ab. Also das, was die sozusagen im Fass auch macht, wenn sie diesen Gärprozess beendet hat, dann rieselt die halt irgendwann zum Boden runter. Das ist halt die Vollhefe. Mhm. Und bei der Methode traditionell ist es im Prinzip, ist es auch eine Vollhefe, die dann in dem Fläschchen bleibt. Ja. Und dadurch kommt dieser hefige Geschmack tatsächlich ja zustande beim Schaumwein. Also dieser Brioche-Geschmack auch. Ja, ne? Also Je länger tatsächlich diese Vollhefe in der Flasche bleibt, desto eher entwickeln sich diese Brioche-Aromen. Ja. Und so ein bisschen was haben diese Weine hier ja auch. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt Brioche, aber dieses Hefige merkt man eben, finde ich, schon auch. Und es ist eben keine junge Hefe mehr. Das ist jetzt nicht wie so ein junger Hefeteig, sondern es ist schon sowas Reiferes auch. Ne? Mhm.
Ja. Ja, dann machen wir jetzt sozusagen Sommerpause.
Machen wir Sommerpause.
Aber wahrscheinlich haben wir ja sowieso noch genug Material in der Vergangenheit, was noch nicht alle nachgehört haben. Von daher könnt ihr euch hier noch ein paar Weinsendungen anhören. Falls nicht, Entschuldigung, wir machen halt auch mal Sommerpause. Eigentlich hatte ich gedacht, ja, ich schaffe das diesen Sommer tatsächlich mal diese 6 Wochen Sommerferien nichts zu machen und habe es schon wieder nicht geschafft, weil ich das irgendwie nicht hinkriege, keine Sendung zu machen. Naja, ich hab's schwer. Mhm. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.